Herr Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schaukli.
Ja, vielen Dank. Herr Horstel, unerwartet kündigte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel ihren Rückzug aus dem Parteivorsitz an. Medien berichteten, dass Merkel damit Konsequenzen aus dem Verlust ihre Partei bei der Landtagswahl in Hessen gezogen habe. Was meinen Sie dazu?
Ich denke, Frau Merkel hat festgestellt, dass nach dem Verlust des von ihr vorgezogenen Fraktionsführers im Bundestag, Volker Kauder, dass da im Prinzip ihr Abschied eingeläutet war. Wenn die Bundestagsfraktion nicht mehr von der Person geleitet werden möchte, die die Parteichefin und Bundeskanzlerin meint, für sich beanspruchen zu wollen, dann haben wir hier einen starken Riss im politischen Machtgefüge. Das ist überall so verstanden worden. Und das war sozusagen die Ankündigung, dass die überfällige interne Parteirevolution gegen Frau Merkel tatsächlich Boden gegriffen hat. Man wusste ja, dass es intern gewaltige Opposition gegen sie gab. Das haben viele Unionsabgeordnete auch in Hintergrundgesprächen vertraulich gesagt, dass sie mit Frau Merkel nicht mehr einverstanden sind. Aber die Wahlverluste jetzt in Bayern und Hessen haben dieses besiegelt. Und damit war für sie klar, dass Anfang Dezember, dieser Parteitag steht ja seit einigen Monaten fest, dass sie nicht mehr antreten würde. Das ist eigentlich entscheidend.
Herr Horstel, Altersgründen hat es dabei sicherlich aber kaum eine Rolle gespielt.
Nein, aus Altersgründen wäre das nicht. Sie ist jetzt knapp über 60, sie wäre dann Mitte 60 gewesen zur nächsten Bundestagswahl, wenn alles regulär weitergeht, 2021. Und das ist jetzt nicht gerade jung, aber ist auch nicht wirklich alt. Da hat es schon ältere Kandidaten gegeben. Unseren ersten Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg können wir da besonders gut betrachten.
Wie es scheint, will sie sich total aus der Politik sozusagen zurückziehen, denn sie hatte auch die Möglichkeit ausgeschlossen, irgendwelche Ämter bei der EU anzunehmen.
Ja, das ist natürlich klar. Wenn man hier eine große Macht ausgeübt hat und geht dann sozusagen, ich will mal sagen, als gescheiterter Politiker in die EU, das ist ja etwas, was viele gemacht haben. Und jüngere Kandidaten sind ja dann auch wieder zurückgekommen aus der EU, ja, wie Cem Özdemir zum Beispiel. Aber das ist natürlich nur bei jüngeren Politikern sinnvoll, nicht bei älteren. Und ich meine, Frau Merkel ist immerhin eine Person, an deren Gesicht man ablesen kann, wie es ihr geht. Die hat kein sogenanntes Pokerface. Und hier sieht man ganz eindeutig, dass sie in ihrer Kanzlerschaft auch stark gelitten hat. Ja, das muss man sagen. Und hier wird ihr jeder gerne gönnen, dass sie sich zurückzieht.
Herr Horstel, auch ein paar Jahre zuvor stand sie in der Kritik ihrer Partei, vor allem nachdem sie tausende Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland eingelassen hat. Und hat es das auch dabei eine Rolle gespielt?
Nun haben wir ja eine interessante Mediensituation hier. Die Medien leugnen das natürlich. Die Grüne Partei hat starke Gewinne zu verzeichnen, insbesondere aus den Reihen der SPD. Man darf ja nicht vergessen, es sind ja letztlich drei Parteiführer regelrecht abgestürzt. Das ist zuvorderst natürlich Frau Merkel, dann aber auch Frau Nahles in der SPD. Deswegen mehren sich jetzt gerade dort die Stimmen, dass sie auch zurücktreten sollte, ganz offen. Und schon etwas länger schwelt die Auseinandersetzung um den CSU-Chef Horst Seehofer. Beide, Frau Merkel hat ja diese Flüchtlingszuwanderung, die ja nicht tausende Syrer betraf, sondern hunderttausende. Und insgesamt sind ja Millionen nach Deutschland gekommen. Und wir haben ja eine wie soll man sagen, eine Situation, die auf einen Bürgerkrieg hinausläuft. Wir haben eine Zunahme an Gewalt. Wir haben etwa eine 500.000 junger Männer in Deutschland, die nicht registriert durchs Land laufen. Und wir haben vor allen Dingen einen gewaltigen Unwillen in der Bevölkerung. Das ist viel interessanter als diese Zahlen. Einen gewaltigen Unwillen in der Bevölkerung, dies noch länger zu tolerieren politisch. Und deswegen haben wir diese starken Zugewinne für die AfD knapp gebremst dadurch, dass wir offizielle Ankündigungen hatten, und das ist auch teilweise vollzogen, dass der Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, diese AfD beobachten möchte und allerdings, wie soll man sagen, auch Vorstöße, die aus der systemkritischen Ecke kommen, dass eben die AfD geführt sei durch Personal, das eng mit dem globalen Finanzkartell verbandelt ist, das hat den Zuwachs gebremst, aber absolut nicht aufhalten können. Die AfD hat weiter einen sehr guten Lauf und das liegt am ungebremsten Zufluss von Migranten nach Deutschland und ins Land gelassen heißt eben ohne jede Ordnung, ohne jede Kontrolle, ohne Grenzkontrollen unter, wie soll man sagen, Hintanstellung geltender Rechtsregelungen laufen diese Menschen einfach ins Land. Das hat weltweit für Erstaunen gesorgt, bei Trump sogar für krasse Gegnerschaft. Der versucht etwas anderes in den USA. Der hat ja ein offenes Loch Richtung Mexiko, durch das also Tausende und Hunderttausende ins Land strömen. Und das sorgt ja für, wie soll man sagen, mafiöse Strukturen und eine gewaltige soziale Not in den USA, weil diese Menschen sich natürlich unbedingt verkaufen müssen, um Arbeitsplätze zu finden. Und die Strukturen werden dadurch nicht gesünder. Und so ähnlich sieht das hier aus, aber hier sind auch noch ganz andere Dinge am Werke. Und wir wissen eben, dass die Bundeswehr, dass die Polizeien, dass die Verwaltungen in den Städten, in den Ländern, im Bund sich tatsächlich auf kriegerische Ereignisse einrichten. Ich hatte hier ja ein Gespräch mit einem deutschen Bundeswehroberst aktiv im Dienst, der für eine bestimmte wichtige Großstadt in Deutschland zuständig war und sehr ausführlich berichtet hat über die Bunker, die er eingerichtet hat für die Stadtverwaltungen. Und aus der Bundeswehr höre ich eben auch, alles auf persönlichen Kanälen, dass in ihren Grenzeinsätzen an der russischen Grenze die Bundeswehr parallel Übungen abhält, die eigentlich zur Aufstandsunterdrückung geeignet wären. Das heißt, man schafft die deutschen Truppen ins Ausland und weil das da weniger spektakulär ist und da ist weniger Presseaufsicht und so etwas, kann man die dort, wie soll man sagen, mit Übungsthemen beschäftigen, die hier in Deutschland eine Sensation wären, wenn sie bekannt würden. Das ist die Situation, das ist nicht locker. Und wir haben ja einen Flughafen in Berlin-Schönefeld, der über Jahr und Tag nicht fertig wird, während Russland in 2 Jahren und die Türkei in 2 Jahren weltweit gültige Großflughäfen in schönster Form aus dem Boden stampfen, schaffen wir es in 15 Jahren nicht. Und hier eine gibt es ganz eindeutig Gerüchte, dass unter dem Flughafen Schönefeld Bunker gebaut werden, um eine in, wie soll man sagen, Gefahr und Bedrohung befindliche Bundesregierung absichern zu helfen mit allem, was die Logistik und das Überleben von Tausenden von Mitarbeitern erfordert. Das sind die Dinge, mit denen wir hier zu kämpfen haben.
Herr Hostel, wenn AfD Gewinne erzielt hat, bedeutet das, dass da in Deutschland ein Rechtsrutsch eingetreten ist. Sehe ich das richtig?
Das sehen Sie natürlich vollkommen richtig. Da ist ein Rechtsruck eingetreten und es sind eben sehr viele CDU-Mitglieder, ehemalige CDU-Mitglieder, aber auch alte FDP-Mitglieder, die hier in die AfD gegangen sind. Aber die AfD zieht auch stark junge Kräfte an. Das schwächt die bis dahin gültige rechte Ecke von der NPD und sowas. Das Problem ist eben, dass die AfD ja entstanden ist mit Spendengeldern aus Kreisen, aus Spenderkreisen, die sonst die FDP und die CDU bedacht haben. Und dass hier ganz offensichtlich mit Wissen, mit Duldung, wie ich sage, eben auch mit Planung von Frau Merkel eine solche Partei geschaffen wurde, weil eine solche Partei, wie soll man sagen, eine Regierungsreserve für die Union darstellt. Man muss das strategisch sehen. Wir hatten das auch schon mal besprochen. Das ist ja sehr interessant. In die Mitte hin, buchstäblich in Richtung SPD und Grüne, hat die Union völlige Wahlfreiheit. Sie kann aber, wenn das scheitern sollte, ohne weiteres auf die AfD zurückgreifen, die mit diesen anderen Parteien, mit SPD und Grünen, nicht koalitionsfähig ist. Das ist tatsächlich eine strategische Eingreifreserve für die Union.
Herr Hostel, aber es gibt einen größeren Unterschied zwischen CDU, CSU und auf einer Seite und AfD. Insofern kann man nicht so von einer Gefahr nochmal reden, wie kurz vor dem Zweiten oder Ersten Weltkrieg?
Nein, das ist natürlich sonnenklar. Diese Stärke ist nicht gegeben. Das wäre ja auch nicht im Sinne der Mächte, die uns regieren. Man darf ja nicht vergessen, die AfD wäre niemals so groß geworden, wenn sie nicht eine sagenhafte, intelligente Unterstützungsstrategie durch die großen Medien bekommen hätte. Das konnte man sogar teilweise nachlesen, weil einzelne SPD- und Unionsführungsspitzen ja bemerkt haben, was hier passiert. Dass nämlich die großen Medien immerzu über das Aufkommen der AfD, die Erfolge der AfD, die Ansichten und so weiter der AfD berichtet haben, das läuft weiter. Das ist wie ein riesiges Werbeprogramm. Und vor allen Dingen wird den Bürgern suggeriert, dass hier eine effiziente Opposition am Werke wäre. Wie gesagt, obwohl die Führungsspitze der AfD im Namen durch die Frau Dr. Alice Weidel, die ihr gesamtes Leben, berufliches Leben, in oder im Umfeld der US-Großbank Goldman Sachs verbracht hat, dass diese Dame eben eine Spitzenfigur in der AfD-Führung ist. Ihr Mitstreiter, der alte CDU-Mann Gauland, ist ja weit über 70 und, wie soll man sagen, nicht mehr so stark in der Führung beschäftigt. Frau Weidel ist das und da wird alles in die richtigen Richtungen gehen. Wir sehen das daran, dass die AfD die NATO nicht in Frage stellt, selbstverständlich das Finanz- und Geldsystem nicht in Frage stellt, viele Positionen bekleidet, bietet sich gerade in letzter Zeit an die Zionisten stark an. Also wir haben hier ein wirklich systemerhaltendes Unikum, von dem den Leuten vorgemacht würde, denen läge Deutschland am Herzen. Das ist nicht der Fall.
Sie sagten, dass diese AfD die NATO nicht in Frage stellt. Noch nicht oder überhaupt nicht?
Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Bewusst hat man sich entschlossen, hier nichts zu machen. Es gibt ja, das ist ja interessant, wurde ja auch eingeladen selbst, das ist eine persönliche Erfahrung, von der Basis der AfD und von Menschen, die die AfD mit aufgebaut haben, um dort zu reden vor Hunderten von Mitgliedern. Das hat aufgehört, weil ich danach angefangen habe, die AfD sehr scharf zu kritisieren. Das habe ich übrigens auch in meinen Vorträgen gemacht, wegen dieser seltsamen Ausrichtung. Aber wir haben ja in Deutschland eine insgesamt sehr schwierige historische Situation, weil unseren Menschen ja permanent seit dem Zweiten Weltkrieg verschwiegen wird, wer eigentlich Adolf Hitler war. Das war ein Mann des internationalen Finanzkartells. Es waren zionistisch beherrschte Banken, die ihm gewaltig viel Geld auf dem Wege gegeben haben und das begann schon sehr früh nach dem Ersten Weltkrieg. Bereits 1921 hat er die kaputte, bankrotte Münchner Zeitung Der Beobachter gekauft für seinen eigenen Namen. Für eine 250.000 Goldmark damals und hat alle Schulden in diesem Betrag mit übernommen. Und das wurde dann umbenannt, dieses Machwerk, in Völkischer Beobachter und war eine wichtige Stütze der Nazi-Propaganda. Das passiert nicht von ungefähr. Da stecken wichtige Kräfte dahinter. Wenn man das studiert, sieht man eben, dass das, was uns erzählt worden ist in der Schule, dass die deutsche Industrie die Nazis gefördert haben, ein blanker Witz ist und rechnerisch nicht nur nicht aufgeht, sondern das ist einfach gar nicht möglich, dass man mit ein paar Millionen Reichsmark eine so riesige Bewegung von 6,5 Millionen Menschen in Deutschland auf die Beine stellen könnte. Für die ersten 100 Millionen Reichsmark musste Hitler laut Quellenlage bereits versprechen, dass er als Reichskanzler Frankreich angreifen werde, unseren direkten Nachbarn. Vollkommener Irrsinn. Bei ja bestehenden Schwierigkeiten mit Polen. Ja, hier hätte man also Deutschland bereits in eine Zwei-Fronten-Situation verbracht. Dass Deutschland als Mittelmacht in Europa, ich rede jetzt mal über den Zweiten Weltkrieg, weil es so krass ist und dann verstehen wir besser, was heute passiert, mitten in Europa sich dermaßen ausgedehnt hat, war eine beabsichtigte Stichflamme unserer Kraft, die musste verpuffen, weil natürlich eine Macht, die ja so riesig stark nun auch nicht ist, dass sie die halbe Welt überrennen könnte in Europa und von dort aus Richtung Afrika und so weiter. Das war dazu gedacht, um uns auszubluten. Das ist ein Plan, der dahinter stand. Und jetzt haben wir einen neuen Plan. Wir werden erneut tatsächlich in die Irre geführt. Wir werden im Prinzip heimgesucht von Hunderttausenden von jungen Männern. Das hat ja inzwischen die doppelte Personalzahl unserer Bundeswehr erreicht. Wir wissen, dass davon etwa 100.000 ausgebildete Häuserkämpfer und so etwas sind. Das sagen unsere Polizeiquellen. Und damit kriegen wir ein riesiges Sicherheitsproblem in Deutschland. Und die Zuwanderung hält an in weit höherem Maße, als wir das wissen. Die Menschen, die nicht verstanden haben, wie wir im Zweiten Weltkrieg ruiniert wurden, verstehen auch nicht, wie wir jetzt ruiniert werden. Unter Hitler war es die innewohnende Aggression der Deutschen nach dem Verlust des Ersten Weltkrieges, die uns getragen hat. Jetzt werden wir an unserem guten Herzen aufgehängt und wird uns klar gemacht, wir müssten doch großherzig sein und es ginge uns ja insgesamt gut und müssten wir alle Welt hier willkommen heißen. Und das ist natürlich absurd, aber nebenbei gesagt auch nicht mehr nur ein Plan für Deutschland. Das betrifft Europa. Hier gibt es Planungen aus den 90er Jahren, dass wir an 60 Millionen Afrikaner und andere Menschen bei uns aufnehmen sollten in Europa. 60 Millionen, das ist kein Witz mehr. Und Deutschland hat von der Zuwanderungswelle jetzt ja 80% abgefasst oder 90%. Und das, was jetzt weiterläuft, ist auch wesentlich stärker als das, was andere Länder verkraften wollen oder über ihre Grenzen lassen. Auch sehr interessant. Es geht wieder gegen Deutschland. Die Menschen haben nicht begriffen, wie. Die AfD ist Teil davon. Und jetzt kommen wir zur Nachfolgeregelung für Frau Merkel. Das ganze Nachfolgepotenzial, ich hatte es am Montagabend noch bei Press TV im Interview gesagt, lässt klar darauf schließen, dass eine Änderung dieser Politik gegen Deutschland nicht geplant ist.
Herr Horst, wer sind als mögliche Favoriten für Frau Merkel?
Ja, das ist auch sehr interessant, das anzugucken. Ich kapriziere mich jetzt, da hat es gestern eine Veröffentlichung im Spiegel gegeben von einer angeblichen Befragung. Diese Befragung ist mit Sicherheit nicht tragfähig, das ist gar keine Frage. Denn wir haben hier drei Personen, da ist die Frau Kramp-Karrenberger, die ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlands, die aus einem kleinen Dorf stammt und eine sehr solide Dame ist vergleichsweise und mit den Kartellen nicht direkt so stark verbandelt wie die anderen beiden Kandidaten. Aber sie ist die jetzige Generalsekretärin der CDU. Und sie ist auch die Favoritin von Frau Merkel. Aber Frau Kramp-Karrenberger ist eindeutig deutlich abgeschlagen in dieser Umfrage, die Spiegel Online gestern noch veröffentlicht hat, mit 19%. Weit über 30% kam der alte Merkel-Rivale Dr. Friedrich Merz. Das ist ein Rechtsanwalt, Manager und Lobbyist. Und der steckt tatsächlich mit den Kartellen in einer Weise zusammen als Bankaufsichtsrat, als Active Chairman, wie es so schön heißt, als aktiver Aufsichtsratschef von der größten weltweiten Investitionsgesellschaft BlackRock, ein Hedgefonds, und eine riesen Heuschrecke, wie man hier in Deutschland so sagt. Und er ist eben auch ganz eindeutig als Chef der Atlantikbrücke, Chef sozusagen der fünften Kolonne der USA hier in Deutschland, alle Unterwanderungsbestrebungen der USA, da habe ich auch erster Hand aus der CIA eindeutige Äußerungen, nicht zum Beispiel kurz vor der deutschen Einheit hieß es da, wir kaufen alles, was Beine hat in Deutschland. Und Merz ist der Chef von dieser Truppe und ich habe ihn mal persönlich erlebt in einer Veranstaltung der Atlantikbrücke auch. Da war ein deutsch-amerikanischer Wirtschaftsrat zu Gange. Und Merz sprach und hat also die Bundesregierung zackeriert, damals schon unter Frau Merkel, weil sie nicht amerikatreu genug war. Das ist natürlich ziemlich absurd. Und dieser Mann soll also jetzt die größten Chancen auf die Merkel-Nachfolge haben und würde dann Anfang Dezember in Hamburg zum Bundesvorsitzenden gewählt. Wenn das der Fall ist, kann man nur sagen, werden auch die deutsch-iranischen Beziehungen an einen Tiefpunkt gelangen, auch wenn dieser Mann wirtschaftsfreundlich ist. Das übersetzt sich nicht in eine gute Beziehung zum Iran, eindeutig nicht. Diese Wirtschaftsbeziehungen möchte der Mann nicht, auch das muss man wissen. Kurz zu dem anderen, dass der Bundesgesundheitsminister Spahn, der ist Gesundheitsminister geworden, weil er vorher so eng verbandelt war mit dem globalen Pharmakartell. Der hat die Frechheit besessen sozusagen. Das ist ein sehr normaler Weg. Schäuble ist den auch gegangen, als Frau Merkel ihn nicht mehr haben wollte. 2005, der ist zum Sicherheitsbeauftragten der USA gegangen, zu dem berüchtigten John Bolton, der ein Iran-Hasser ist, und hat sich dort angebiedert. Und wenn ich jetzt, während ich spreche, darüber nachdenke, fällt mir auf, dass vermutlich ein Punkt gewesen sein könnte, dass er den anti-iranischen Bestrebungen dieser Trump-Regierung ein grünes Licht erteilt hat. Also der ist jetzt bei 6, irgendwas Prozent gelandet bei dieser Spiegelumfrage, der ich nicht glaube. Aber der ist ein solcher Unsympath, dass er in Deutschland eigentlich keine Chance haben dürfte. Aber was hat in Deutschland schon keine Chance gehabt und ist trotzdem hochgekommen, weil die entsprechenden Mächte dahinter dieses durchgedrückt haben? Also im Moment müssen wir eindeutig mit Friedrich Merz rechnen und das wird Deutschland noch mehr schaden, als Frau Merkel dies ohnehin getan hat.
Herr Hossel, kommen wir noch mal zu Frau Merkel. Was würden Sie in Ihrem Zeugnis schreiben?
Dass Frau Merkel mit außerordentlicher Fähigkeit gesegnet war und einen gewaltigen Rückenwind von den Kartellen in ihrer ganzen Karriere. Sie hat ja einen seltsamen familiären Hintergrund. Der Papa war Pastor und wechselte von Westdeutschland nach Ostdeutschland, behielt aber Reiserechte. Eine vollkommen einmalige Konstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine andere Person, die eine solche Möglichkeit hatte wie der Vater von Frau Merkel. Sie hat dann eine eindeutige DDR-Karriere gemacht, bis hin zu hohen Posten in der Öffentlichkeitsarbeit der DDR-Jugendorganisation, in der FDJ, und war eindeutig eine arrivierte Systemfrau. Sie ist dann sehr geschickt lanciert worden und dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl sozusagen aufgedrückt worden und hat ihn schließlich entthront. Und das alles trägt konkret die Handschrift der Kartelle der eigentlich mächtigen Kräfte in Deutschland hinter den Kulissen, die Herrn Kohl benutzt und dann abserviert haben, als es Zeit war, etwas anderes zu tun. Wir hatten dann ein Zwischenspiel mit der SPD und Gerhard Schröder, der ja zunächst auf dem Balkan und gegen Serbien dann sogar in den Krieg gezogen ist. Und wir haben uns dauerhaft im Kosovo engagiert. Als er dann aber den Krieg gegen den Irak 2003 nicht in der Koalition der Willigen mitmachen wollte und sich auch nicht an die Verabredung mit Präsident Bush hielt, dass er diese Nicht-Teilnahme nicht ausnützen würde im Wahlkampf gegen die Union. Da konnte man schon sehen, dass die SPD ausregiert hatte nach Willen der Kartelle, wenn er ein wichtiges Argument, nämlich das Argument des Friedens, nicht mehr benutzen darf im Wahlkampf, hat man ihn abgesägt. Und obwohl Schröder ziemlich populär war bei den Wählern, nicht so stark übrigens in der Partei, denn er hat dem Finanzkartell hier in Deutschland Tor und Tür geöffnet durch furchtbare Gesetzgebungen, gerade in Sachen Grundstücksspekulationen und weitere Finanzöffnungen. Das ist sein Werk gewesen und damit hat er versucht, sich bei den Kartellen anzubiedern. Das hat nicht gereicht, sie wollten mehr, dann kam Frau Merkel. Das ist ja ohnehin ein Zeichen unserer Politik. Sie haben gefragt, was schreibe ich also in das Zeugnis? Eine hochfähige Frau, um es in einem Satz zu sagen, in treuem Dienst der Kartelle, immer auch gegen Deutschland, wenn dies gefragt ist.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.